Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ich habe am Anfang der Wortverkündigung das Bild einer prominenten Persönlichkeit eingeblendet. Ich denke, die meisten von euch, von Ihnen kennen sie. Wer ist dieser Mann? Billy Graham, natürlich. Letztes Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben. Er wird von vielen auch als das Maschinengewehr Gottes bezeichnet. Und von ihm wird eine Anekdote erzählt, die wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Da war eines Abends Billy Graham mit einigen Leuten unterwegs in einem Auto und plötzlich werden sie von einem Straßenräuber gestoppt. Mit gezückter Pistole werden die Insassen aufgefordert, ihr Geld rauszurücken. Mit einmal stutzt der Straßenräuber. Er schaut Billy Graham an, er saß nicht so dort, aber er saß im Wagen und sagte: Mensch, Sie kenne ich, Sie sind doch Billy Graham, oder? Er bestätigt: Ja, ich bin Billy Graham. Und Sie sind doch Baptist, richtig? Ja, das bin ich auch. Und dann sagt der Mann: Ja, ich bin auch Baptist und wir Baptisten müssen zusammenhalten. Ob dieser Straßenräuber jemals eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, bleibt für mich an dieser Stelle eine offene Frage. Aber Billy Graham hat wahrscheinlich Zehntausende Menschen zum Glauben gerufen. Ich selber bin nicht einer von ihnen. Ich bin nicht durch Billy Graham zum Glauben gekommen, aber ich war auf einer seiner Evangelisationen dabei. Das war 1970, die Euro 70. Die erste Fernseh-Evangelisation, die von der Dortmunder Westfalenhalle in viele Städte Europas ausgestrahlt wurde. Wir sind mit der Gemeinde Bremerhaven in die Weser-Ems-Halle nach Oldenburg gefahren und ich habe dort zum ersten Mal Billy Graham in einer Evangelisation erlebt. Solche Veranstaltungen laufen immer nach dem gleichen Programm ab. Erst Chormusik, Zeugnisse, Berichte, vielleicht auch ein Anspiel. Dann eine ungefähr 20-minütige Predigt. Ein Prediger soll ja über alles sprechen, nur nicht über 20 Minuten. Aber dann kommt der Aufruf zur Entscheidung und ein Chor singt: So wie ich bin, so muss es sein. So war es damals. Und dann wurden die Menschen aufgefordert, alle Zuhörer nach vorne zu kommen. Und was ich dann erlebt hatte, das hat mich umgeworfen. Sie kamen in Massen. Man sah das auf dem riesigen Bildschirm in der Dortmunder Westfalenhalle, wie sie alle nach vorne drängten. Und in Oldenburg in der Weser-Ems-Halle war es nicht viel anders. Einige Tränen überströmt, offenbar tief berührt. Und das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Aber mein Schwiegervater, der war gar nicht so beeindruckt davon. Er sagte: Das ist mir alles viel zu emotional. Und was er dann sagte, das hat mich ziemlich irritiert. Er sagte nämlich: Eine Entscheidung für Jesus ist der nüchternste Schritt, den ein Mensch in seinem Leben vollziehen kann. Und das hat mich ein bisschen traurig erst gemacht, weil ich dachte, so ein bisschen Tränen dürfen ruhig und Gefühle dürfen auch ruhig mit dabei sein. Aber die folgenden Wochen schienen meinem Schwiegervater recht zu geben. Zumindest in Teilen seiner Behauptung. Denn viele von denen, die mit Tränen nach vorne gekommen sind, waren plötzlich nicht mehr da. War es nur eine oberflächliche Entscheidung? Waren es nur oberflächliche Gefühle, die diese Menschen bei der Veranstaltung gezeigt haben? Und was spielt sich überhaupt im Inneren eines Menschen ab, wenn er sich bekehrt, wenn er eine Entscheidung für Jesus vollzieht? Ich möchte das am Beispiel der Geschichte von Petrus deutlich machen. In Lukas 22, Vers 32 lesen wir: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, segne du jetzt dein Wort an uns. Was spielt sich im Inneren eines Menschen ab, wenn er sich für Jesus bekehrt? Petrus sagt ganz groß: Ich bin entschieden. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Das war der Petrus, der vor 3 Jahren bei der Erstbegegnung am See Genezareth nach seinem großen Fischfang Jesus vor die Füße fiel und sagte: Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Das war derselbe Petrus, der als erster von den Jüngern erkannte: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und genau von diesem Petrus sagt Jesus: Ehe der Hahn kräht, wirst du 3-mal sagen, dass du mich nicht kennst. Das hat Petrus natürlich nicht geglaubt. Aber was Jesus sagt, stimmt. Und was Jesus sagt, trifft ein. Und genau das ist auch eingetroffen. Nach seiner Verhaftung folgte Petrus seinem Herrn zum Hof und Gebäude des Kaiphas, des hohen Priesters, wo die Gerichtsverhandlung stattfand. Und dort im Hof erkannte eine Frau ihn wieder. Sie sagte: Du bist doch einer von denen, die bei diesem falschen Messias sind. Petrus bekommt es mit der Angst zu tun und sagte: Nein, nein, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Und das wiederholt sich 2-mal. Und dann krähte der Hahn und Petrus musste zu seinem großen Entsetzen erkennen, Jesus hatte recht gehabt. Vor der Bekehrung folgte erst einmal der Abfall. Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Und wir werden jetzt anhand der biblischen Zeugnisse mitverfolgen können, wie Petrus Schritt für Schritt zu Gott zurückfindet. Bekehrung heißt in diesem Fall Umkehr, Umkehr zu Gott. Ich denke, es geht auch einigen von uns auch so, die irgendwann einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dass ihr Glaube lau geworden ist und dass sie vielleicht sogar eine Neuumkehrung zu Jesus hin benötigen. Was spielt sich da in unserem Inneren ab? Da sind zunächst 3 Bereiche, über die ich sprechen möchte. Der erste Bereich ist der Verstand. Das ist eine ganz klare Sache. Wir müssen wissen, wir müssen verstehen, dass Jesus der Herr ist, dass wir ohne Gott in unseren Sünden verloren sind, aber dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld stellvertretend gestorben ist und wir dadurch ewiges Leben haben. Das ist juristisch nachvollziehbar und das ist eine Sache des Verstandes. Aber reicht der Verstand wirklich aus für eine nachhaltige Entscheidung? Ein amerikanischer Christ hat einmal Folgendes berichtet. Er war Physikstudent und sein Professor, ein Atheist, machte sich über den Glauben lustig und sagte ganz klar: Für mich zählt nur die Wissenschaft, für mich zählt nur das, was die physikalischen Gesetze aussagen. Wirklich, dachte der amerikanische Christ, und er bat den Professor um ein naturwissenschaftliches, um ein physikalisches Experiment, nämlich das Gesetz des Pendels. Und dieses Experiment, das möchte ich hier im Gottesdienst vorführen. Ich habe mir dazu einen Probanden ausgesucht. Man nennt sowas auch Versuchsperson oder freiwilliges Opfer. Da ist das freiwillige Opfer schon. Ich habe Roland gesagt, er überlebt das Experiment. Und dann war er sofort bereit, auch an diesem Experiment teilzunehmen. Aber er meint, sollte er es nicht überleben, er weiß ja, wohin er geht. Ja, und jetzt schreiten wir zum Experiment. Ich habe hier einen Ball in einem Netz, der hängt an einem Spanngurt. Und man kann den Ball in Schwingung versetzen. Die maximale Schwingungsweite nennt man Amplitude. Das ist der weiteste Ausschlag des Balles. Und jetzt werde ich das einmal vorführen. Roland, pass gut auf. Ich werde jetzt ausholen, kurz vor deiner Nase, und werde jetzt den Ball in Schwingung versetzen. Wissenschaftliche Experimente sollte man ja wiederholen. Ich wiederhole jetzt also. Man spricht hier von Verifizierung, dass es dadurch bewiesen ist. Also noch einmal. Die Amplitude ist jetzt gegeben. Der Ball ist kurz vor Rolands Nase. Und jetzt geht's los. Achtung, Roland, aufgepasst. Gut. Roland, wie hast du dich gefühlt, als der Ball auf dich zukam?
Ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich könnte jetzt sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballer. Ich hätte einfach Lust, den Ball zu köpfen.
Alles klar, schönen Dank für unseren freiwilligen Probanden. Aber jetzt möchte ich erzählen, wie das Experiment in Amerika ausgegangen ist. Das war gar nicht so heiter und so locker und so lustig wie bei uns. Das verlief sehr dramatisch. Denn der Student hat nicht einen Fußball genommen, sondern ein Gewicht von 130 Kilogramm. Er hat es an einem Seil aufgehängt und hat den Professor gebeten, so wie ich Roland gebeten habe, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Glauben Sie an das Gesetz des Pendels? Wenn man den Professor ansieht, dann kann man sich schon denken, was in seinem Inneren vor sich geht. Und dann begann das Experiment. Und was geschah, als das Gewicht auf den Professor zukam? Er ergriff die Flucht. Er hat fluchtartig den Stuhl verlassen. Und das ist interessant. Denn dieser Mann weiß über die Naturgesetze tausendmal besser Bescheid als wir alle zusammen. Er wusste genau um das Gesetz des Pendels. Er wusste genau, dass ihm nichts passieren konnte. Und trotzdem hat er fluchtartig das Weite gesucht. Das heißt, sein Wissen um die Naturgesetze ging nur bis zu einer gewissen Ebene. Es war sein Verstand, aber weiter ging es nicht. Es ist nicht tief in sein Herz gedrungen. Und gerade an diesem Beispiel wird deutlich, dass neben dem Verstand auch noch das Gefühl unser Herz kommen muss. Beides muss zusammenwirken. Und als drittes muss dann auch noch bei einer Entscheidung für Jesus unser Wille dazukommen. Und das geschieht bei Petrus nach seiner Verleugnung in 5 Schritten. 5 Schritte zu Petri Bekehrung. Zunächst möchte ich zu der ungewöhnlichen grammatischen Form etwas sagen. Das Wort Petri ist weitestgehend aus unserem Sprachschatz verschwunden. Wir sagen Petrus, aber Petri ist der Genitiv, der zweite Fall von Petrus. Wir kennen Petri höchstens noch in Namen von Kirchen, Petrikirche zum Beispiel, oder in dem Anglergruß Petri Heil. Da wünschen sich nämlich die Angler denselben Erfolg beim Fischefangen wie Petrus damals am See Genezareth. Und wenn dann der Fang erfolgreich war, dann dankte man mit Petri Dank. Also 5 Schritte zu Petri Bekehrung. Schritt Nummer 1, das leere Grab. Wir kennen die Geschichte. Pilatus gibt Nikodemus und Josef von Arimathea die Erlaubnis, Jesus vom Grab zu nehmen, vom Kreuz zu nehmen. Und man legt ihn dann in ein Grabtuch, es wird auch als das Schweißtuch bezeichnet. Und anschließend legt man darüber noch Aloe und auch Myrrhe. Myrrhe ist das Harz eines Balsamstrauchgewächses, damit der Leichnam gut riecht. Und dann wickelt man ihn in Leinenbinden, in Bändern ein. Das kann man jetzt auf diesem Bild sehen. Und so wurde Jesus dann in ein frisch geschlagenes Grab gelegt. Am dritten Tag kommen 3 Frauen, um den Leichnam noch einmal zu balsamieren. Sie finden den Stein weggerollt und das Grab leer. Sie haben irgendwie den Eindruck, da ist etwas Unnatürliches, Übernatürliches passiert. Sie rennen schnell zu den Jüngern, um sie zu informieren. Und Johannes und Petrus unternehmen einen Wettlauf früh am Morgen. Jogger würde man heute sagen. Sie rennen und rennen, um zu sehen, was denn wirklich da an dem Grab passiert ist. Johannes ist der Erste. Er geht hinein. Nein, er geht nicht hinein in das Grab. Er bleibt vor dem Grab stehen und überlässt Petrus den Vortritt. Und was sie dort sehen, Technik ist 50% Glück und 50% Wunder. Ist jetzt wieder ja. Und was sie dort sehen, sagt der Augenzeugenbericht im Johannesevangelium, die Binden daliegend und das Schweißtuch zusammengefaltet für sich. Wie können wir uns das vorstellen? Die Binden da liegend und das Schweißtuch zusammengefaltet für sich. Die klassische Vorstellung zeigt sich hier in diesem Bild. Petrus steht vor der Nische und nicht ganz entspricht das Bild der biblischen Beschreibung. Da ist nämlich das Schweißtuch nicht zusammengefaltet, sondern es liegt ausgebreitet, aber eben halt ohne Leichnam und Johannes noch am Eingang interessiert schauend. Aber es gibt nach der Meinung einiger Bibelausleger in diesem Text eine Besonderheit, die letzten Endes dazu geführt hat, dass Johannes sofort glaubte. Und diese Besonderheit, die zeigt sich in dem Wort Kaimena. Die Leinenbinden daliegend wird im Griechischen mit dem Wort Kaimena bezeichnet. Und das soll bedeuten, in der Position, wie sie beim Einwickeln des Toten gewesen sind. Also genau in dieser gleichen Position. Die Leiche wurde eingeschnürt mit diesen Binden und in dieser Position sollen sie da gewesen sein. Das würde sich dann so hier bei diesem Bild zeigen. Gucken wir uns das mal an. Hier rechts in der Ecke ist dann das Schweißtuch zusammengefaltet. Hier ist der Vorraum. Hier kommt man dann in den Hauptraum und hier in die Grabnische. Und hier sehen wir die Leinenbinden ringförmig, noch so, wie sie waren, als sie den Leichnam eingeschnürt hatten. Ist sowas denn überhaupt möglich? Ja, es ist. Denn durch das Harz haben sich die Binden versteift. Und jetzt bietet die Grabkammer genau dieses Bild, als wenn die Leiche daraus jetzt entfernt worden ist. Aber das können nicht Menschen gemacht haben. Es muss hier etwas Übernatürliches passiert sein. Und deswegen heißt es auch von Johannes, er sah und glaubte. Und wie war es mit Petrus? Er ist ja heute in unserer Predigt die Hauptperson. Petrus glaubte nicht. In der Bibel heißt es, er verwunderte sich nur. Das heißt, er hat sich gewundert, irgendetwas Unerklärbares muss da geschehen sein. Aber zu mehr hat es nicht gereicht. Dazu bedurfte es noch weiterer Schritte. Und zwar Schritt Nummer 2, das Zeugnis von Maria Magdalena. Maria Magdalena ist noch am Grab geblieben und Jesus erscheint ihr und sagt ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Sofort rennt Maria zu den Jüngern, um ihnen mitzuteilen, Jesus ist mir erschienen. Ob die Jünger ihr geglaubt haben? Darüber steht nichts in den Berichten. In dem Jesus-Film von Franco Zeffirelli, Jesus von Nazareth, kommentiert ein Jünger Weiberfantasien. Vielleicht haben die Jünger tatsächlich auch so oder ähnlich gedacht, mit Ausnahme von Johannes. Auch von Petrus wird nicht besonders erwähnt, dass er plötzlich glaubte. Sie haben wahrscheinlich einfach nur das Zeugnis der Maria zur Kenntnis genommen. Wie sieht es bei uns aus in unserem Leben, wenn ein anderer ein Zeugnis hier gibt von dem, was er mit Jesus erlebt hat? Glauben wir es oder sind bei uns Zweifel, dass wir denken, na, ob das wirklich stimmt oder ob sich die Person das vielleicht nur einbildet? Bei Maria Magdalena mag es vielleicht ähnlich gewesen sein. Deswegen bedurfte es eines weiteren Schrittes, nämlich es bedurfte jetzt der Erscheinung Jesu bei seinen Jüngern. Das war der dritte Schritt. Also Jesus erscheint seinen Jüngern und zwar mitten in einem Raum. Er erschien hinter verschlossenen Türen. Die Jünger hatten sich ja vor den Juden versteckt gehalten und plötzlich war Jesus im Raum. Zweifler sagen immer wieder, das geht doch gar nicht, Jesus kann doch nicht durch Wände gehen. Kann er auch, aber brauchte er gar nicht. Alle von uns, die Raumschiff Enterprise kennen oder Star Trek, die wissen, dass es auch unsichtbare Welten gibt, höhere Dimensionen und dass man einen Körper in eine andere Dimension hineinversetzen kann und dass er dann in Nullzeit an einen anderen Platz transportiert wird. Ähnlich mag es vielleicht auch bei Jesus gewesen sein. Und ich sage mir, wenn Science-Fiction-Autoren und Filmproduzenten sich sowas in ihrer Fantasie ausmalen, dann ist das bei Gott alles selbstverständlich möglich. Jesus erscheint also seinen Jüngern und die Jünger staunen und sie begreifen, es ist der Herr. Nur einer war nicht dabei. Das war Thomas. Thomas, der ungläubige Thomas, wie er auch heißt, bezweifelte es. Die Jünger redeten immer wieder auf ihn ein. Wir haben den Herrn gesehen. Was antwortet Thomas? Erst wenn ich meine Hände in seine Wundmale legen kann, dann erst will ich glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass er euch erschienen ist. Und genau das passiert. Jesus erscheint beim nächsten Mal wieder seinen Jüngern und Jesus fordert dann Thomas auf, seine Hand in seine Wundmale zu legen, wie es dieses Bild hier zeigt. Ob das wirklich so passiert ist, wage ich zu bezweifeln, denn die Bibel sagt davon nichts. Thomas antwortet auf die Aufforderung Jesu, ihn anzufassen, antwortet nur, mein Herr und mein Gott. Wahrscheinlich hat der Anblick für Thomas schon gereicht, dass er ihn gar nicht mehr berühren brauchte. Und Jesus antwortet, weil du mich gesehen hast, deswegen glaubst du, glückselig sind alle diejenigen, die mich nicht sehen, aber doch glauben, nämlich durch das Zeugnis der Jünger. Und genauso ist es dann ja auch in der späteren Geschichte passiert, dass durch das Zeugnis Jesu Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber von Petrus steht nicht, dass er geglaubt hat. Vielleicht hat er erkannt, Jesus ist auferstanden. Es hat jetzt immerhin seinen Verstand und sein Wissen erreicht. Aber ein entscheidendes Kriterium für die Bekehrung, ein Kriterium, ein Gesichtspunkt, den Jesus, ein Zeichen, den Jesus gegeben hat, das Jesus gegeben hat, fehlt hier noch, nämlich stärke deine Brüder. Genau das ist noch nicht passiert. Das heißt, bisher ist das Wissen um Jesu Auferstehung, das Wissen, dass Jesus der Herr ist, bei Petrus wahrscheinlich nur bis zu seinem Verstand gegangen. So wie bei dem Professor in dem Versuch vorhin auch nur das Wissen um die Gesetze in seinen Verstand gingen, aber nicht tiefer. Das heißt, es musste noch etwas anderes, Entscheidenderes eintreten, damit Petrus zu einem wirklichen Glauben, zu einer wirklichen nachhaltigen Bekehrung kam. Und das geschah am See Genezareth. Petrus geht mit den Jüngern zum See Genezareth. Vielleicht hat er in diesem Augenblick auch gedacht, jetzt wird es Zeit, mal wieder für meine Familie zu sorgen und ein bisschen fischen zu gehen. Und genau das hat er dann auch getan. Er ist mit seinen Freunden fischen gegangen, aber wie auch bei der Erstbegegnung 3 Jahre zuvor, erfolglos. Und dann erscheint ihnen Jesus. Und er sagt, werft das Netz noch einmal zur Rechten des Bootes aus. Sie tun es und das Netz war voll, 153 Fische sind im Netz. Und wieder war es Johannes, der als erster erkennt, es ist der Herr. Aber jetzt passiert auch etwas mit Petrus. Eine entscheidende Wende ist eingetreten. Petrus zieht sein Obergewand an, er war vorher unbekleidet, und er sprang ins Wasser Jesus entgegen. Was mag passiert sein, dass mit einmal Petrus sich so völlig anders verhält, dass jetzt klare Zeichen, Merkmale da sind, dass bei ihm eine Veränderung eingetreten ist? Vielleicht waren es die Erinnerungen. Er war auf dem See Genezareth, da hat es auch die ersten Erfahrungen mit Jesus gegeben. Ich erinnere an den Fischzug, als er eine ganze Nacht lang nichts gefangen hatte und Jesus sagte, wirf dein Netz nochmal aus und dann war das Netz voll. Oder es war die Geschichte mit dem Gehen auf dem See, als Petrus Jesus entgegengehen wollte und plötzlich versank und der Herr ihn aus dem Wasser herausgezogen hat. Oder die Geschichte von der Sturmstillung. Die Jünger sind in höchster Lebensgefahr. Jesus wird geweckt, er stellt sich an das Heck des Bootes und befiehlt Wellen und Sturm, wieder ruhig zu sein. Das sind Erfahrungen, die Petrus gemacht hat, die wahrscheinlich auch tief in sein Inneres gegangen sind, die wahrscheinlich verschüttet waren und die jetzt wieder hervorkamen. Das heißt, jetzt ist etwas Neues eingetreten, etwas, was tief in seiner Seele, tief in seinem Inneren, in seinen Gefühlen verankert war, brach wieder hervor und er sprang Jesus entgegen. Vielleicht ergeht es auch einigen von uns so, dass der Glaube lau geworden ist. Dann helfen die Erfahrungen, die man mit Jesus gemacht hat. Erfahrungen aus vergangenen Jahren, verblüffende Erfahrungen, tröstende Erfahrungen, heilende Erfahrungen, Erfahrungen, die man normalerweise sonst als Zufall bezeichnen würde, wo man merkt, Jesus hat in meinem Leben gehandelt. Und das kann ein Tor sein zu unserer Seele, dass unser Herz wieder neu angesprochen ist und wieder neu für Jesus brennt. Und jetzt möchte ich alle diejenigen hier in diesem Gottesdienstraum ansprechen, die sich noch gar nicht für Jesus entschieden haben und gar nicht wissen, wie kann ich denn jetzt Erfahrungen mit Jesus machen, wie kann meine Gefühlswelt nachhaltig angesprochen werden. Es gibt ein altes Lied des Jugendbundes für entschiedenes Christentum, vielleicht kennen es einige, da heißt es in einem Vers: Ehe du geboren wurdest, hat dich Gott erkannt, oft hat dir im Herzen schon sein Wort gebrannt, hell und dunkel deines Lebens sind ein Ruf nach Haus und noch immer weichst du seiner Liebe aus. Auch wenn du Gott noch nicht gekannt hast, er hat dich gekannt und er hat dich schon gekannt, bevor du überhaupt geboren wurdest und er hat dich schon vorher, vor deiner Geburt, unendlich geliebt. Und er ist dir in deinem Leben nachgegangen, bei Krankheiten, bei Bewahrung, bei Licht und bei Dunkel, bei Schattenseiten und Sonnenseiten deines Lebens hat Gott an dir gehandelt, auch wenn du es vielleicht nicht gemerkt hast. Und all sein Handeln sind ein Ruf Gottes aus seiner Liebe heraus, dass du zu ihm zurückkehrst, so wie Petrus das auch gemacht hat. Und jetzt kommen wir zum fünften Schritt. Es kommt zu einem Dialog mit Jesus und es kommt zu dem Bekenntnis, ich hab dich lieb. Sie grillen am Seeufer Fische, halten eine Mahlzeit. Anschließend nimmt Jesus Simon Petrus an die Seite und er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Ich erinnere daran, dreimal hat Petrus seinen Herrn verleugnet. Deswegen hat Jesus wahrscheinlich auch dreimal noch einmal zurückgefragt, hast du mich wirklich lieb? Und dreimal antwortet Petrus ja. Und beim letzten Mal sagt er, du weißt, dass ich dich lieb habe, du weißt alles. Und jetzt antwortet Jesus, sorge für meine Schafe. Man kann auch mit anderen Worten sagen, stärke deine Brüder. Und genau das trat jetzt ein. Petrus wurde der Führer der ersten christlichen Gemeinde und er hat in dieser Gemeinde gewirkt. Er hat die Brüder gestärkt. Er hat jetzt genau das getan, was Jesus vorhergesagt hat. Vielleicht geht es uns auch ähnlich, dass wir eine neue Ausrichtung für unser Leben brauchen. Dazu gehört, nach dem Verstand, nach dem Gefühl und nach dem Willen auf Jesus zuzugehen. Dazu gehört dann auch das Bekenntnis, dass wir sagen, Jesus ist unser Herr. Und dann beginnt der Dienst in der Gemeinde. Das heißt, jetzt ruft uns Jesus in eine Aufgabe hinein. Es mag in der Gemeinde sein, es mag auch an anderen Plätzen sein, aber Jesus hat für uns einen Plan, er hat für uns Aufträge. Wir sollten darauf hören, was er mit uns vorhat. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die mich immer wieder berührt hat und die auch deutlich machen, wie Verstand, Gefühl und Wille zusammenfallen und wie wichtig es ist, dass alle drei Bereiche zusammengehören. Vielleicht kennen einige diese Geschichte. Ein Artist spannt ein Seil über einen Abgrund auf. Seine staunenden Zuschauer sehen, wie er einmal über den Abgrund balanciert und wieder zurückgeht. Dann nimmt er eine Schubkarre und er fragt, wer von Ihnen ist denn jetzt bereit, in die Schubkarre zu steigen? Ich würde ihn über den Abgrund balancieren. Weiß nicht, ob einer von uns das gemacht hätte. Alle halten sich sehr zurück. Ängstliche Blicke, keiner mochte sich so richtig entscheiden, aber dann sagte plötzlich einer, ich mach das. Und das war ein 9-jähriger Junge. Alle gucken den Jungen entsetzt an, das geht doch nicht, hier kann doch nicht ein Kind in die Schubkarre steigen. Aber da war der Junge schon drin und der Mann schob ihn rüber und sicher wieder zurück. Als dann der Junge aus der Karre wieder ausstieg, bestürmten ihn die Zuschauer und fragten ihn, wie hast du das geschafft? Wie konntest du dich diesem Mann anvertrauen und dass er dich jetzt über diesen Abgrund sicher bringt? Und die Antwort des Jungen war für alle überraschend. Er sagte, dieser Mann ist mein Vater. So wie in diesem Bild. da fallen auch alle unsere drei Bereiche zusammen in der Geschichte des Artisten und bei diesem Bild, das eine unwahrscheinliche Geborgenheit für mich ausstrahlt. Der Junge weiß, sein Vater ist stark. Er nimmt mich in seinen Armen auf. Der Junge hat immer wieder erfahren, mein Vater liebt mich. Er lässt mich nicht fallen. Und dann entscheidet er sich, ich springe. Und er springt in die Arme seines liebenden Vaters. Das können wir auch tun, auch heute Morgen. Umkehren zu Gott, zu unserem liebenden Vater. Ich möchte mit einem Lied abschließen, mit einem Vertrauenslied, das zum Ausdruck bringt, Jesus ist in allen Lebenssituationen an unserer Seite. Und dieses Lied, hoffe ich, führt uns noch näher zu Gott. Wenn ich fahre in meinem Boot und es kommt ein schwerer Sturm und ich bin in der allergrößten Not, bin hilflos wie ein kleiner Wurm. Und wenn ich dann schreie, hilf mir, Herr, Hilfe, fürchte dich nicht. Und er sagt zu mir, ich bin immer bei dir. Die Einladung ist ausgesprochen im Wissen um Gottes Heilshandeln und im Vertrauen auf Gottes Liebe einen ersten Schritt oder auch einen neuen Schritt auf Jesus zuzugehen. Der Herr segne euch dabei. Wir helfen gerne. Amen.